Ja, super. Wir beginnen heute wieder hier und zwar über den Propheten Jona. Die meisten von uns werden die Geschichte kennen. Diejenigen, die das Vorrecht hatten, schon mal im Kindergottesdienst gewesen zu sein als Kinder, die haben das bestimmt dort schon gehört. Das war eine spannende Geschichte mit dem Wal und so weiter. Kann es sein, dass das ein bisschen zu laut ist? Machst das ein bisschen leiser, bitte. Ich will euch nicht anbrüllen. Ja. Aber die Bibel ist nicht einfach ein Buch mit schönen Geschichten, sondern sie ist auch wie ein Spiegel für uns. In einen Spiegel guckt man in der Regel jeden Morgen, nicht nur ab und zu. Und dann sieht man, oh, die Haare sind zerzaust, die sollte man vielleicht kämmen. Und waschen müsste ich mich vielleicht auch. Gut, das sieht man da nicht so, weil sieht man vielleicht eher, wenn man draußen getobt hat. Aber manchmal nach einem Fest sieht man dann, oh, ich habe Kräuter zwischen den Zähnen. Das hat mir keiner gesagt. Gut, dass ich jetzt in den Spiegel geschaut habe. So ist es mir am grünen Donnerstag gegangen. Also ein Spiegel ist schon wichtig. Und lasst uns die Bibel einfach so lesen. Also erstmal öfter reinzuschauen ist schon gut. Und sie ist wirklich ein Spiegel für uns. Jona wird im 8. Jahrhundert vor Christus zugeordnet. Das heißt, so ungefähr 750 vor Christus ist eine Prophetenerzählung. Das heißt, es geht nicht nur um das prophetische Wort, wie zum Beispiel bei Jesaja oder Jeremia oder Ezechiel, sondern es geht auch um den Propheten selber, um das, was das mit ihm gemacht hat und was wir davon lernen können. Es ist nämlich gar nicht so einfach, mit prophetischen Worten umzugehen. Es ist auch nicht einfach, mit dem umzugehen, was wir von Gott gehört haben, wenn Gott zu uns spricht, weil er spricht ja zu uns allen. Also die Frage, Herr, was möchtest du uns durch diese Geschichte sagen? Ich lese heute Jona 1 und ihr könnt dann mitlesen. Der Herr schickte Jona, dem Sohn von Amittai, folgende Botschaft. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit stieg bis zu mir hinauf. Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Er ging hinunter nach Jaffo, wo ein Schiff war, das nach Tarsis auslief. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um nach Tarsis zu kommen. Er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Doch der Herr ließ einen heftigen Wind auf dem Meer aufkommen, der zu einem Sturm wurde, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Aus Angst schrien die Seeleute zu ihren Göttern und warfen Ladung über Bord, um das Schiff leichter zu machen. Jona aber war unter Deck, hatte sich hingelegt und schlief fest und tief. Da kam der Kapitän zu ihm und sagte, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott. Vielleicht denkt dieser Gott an uns und wir gehen nicht unter. Die Männer sagten zueinander, kommt, lasst uns das loswerfen, um zu sehen, weswegen uns dieses Unglück zustößt. Sie warfen das los und das Los fiel auf Jona. Sag uns doch, warum dieses Unglück über uns hereinbricht, sprachen sie. Was ist dein Beruf? Aus welchem Land kommst du? Zu welchem Volk gehörst du? Er antwortete ihnen, ich bin ein Hebräer und ich bete den Herrn an, den Gott des Himmels, der Meer und Land geschaffen hat. Und er erzählte ihnen, dass er vor dem Herrn fortlief. Die Seeleute waren entsetzt, als sie das hörten. Was hast du da getan? Jammerten sie. Und weil der Sturm immer stärker wurde, fragten sie ihn, was können wir nur mit dir tun, damit das Meer um uns herum zur Ruhe kommt? Nehmt mich und werft mich ins Meer, sagte Jona, dann wird es sich um euch herum beruhigen. Denn ich weiß, dass dieser schreckliche Sturm um meinetwegen über euch gekommen ist. Doch die Männer ruderten mit aller Kraft, um zum Ufer zurückzukehren. Das Meer war zu stürmisch und sie schafften es nicht. Da riefen sie zum Herrn, ach Herr, baten sie, Lass uns nicht wegen dieses Mannes umkommen und mach uns nicht für den Tod eines Unschuldigen verantwortlich. Denn du hast es doch so gewollt und danach gehandelt, Herr. Dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer, und das Meer beruhigte sich. Die Seeleute wurden von tiefer Ehrfurcht erfüllt, brachten ihm Opfer und schworen, ihm zu dienen. Eine spannende Geschichte. Je länger ich drüber nachgedacht habe, desto mehr ist mir dazu aufgefallen, und ich habe 7 Punkte, aber erschreckt nicht, sie sind kurz. Der 6. besteht nur aus einem Satz. Erstens, Jona hört Gott und seine Anliegen. Das ist zunächst mal was Positives, was wir über Jona hören. Er betet nicht nur, indem er Gott seine Sachen vorträgt, sondern er hört Gottes Stimme. Er hört, was Gott denkt. Er hört, was Gott am Herzen liegt. Und wenn ich in diesen Spiegel gucke, dieses Wortes, dann denke ich, okay, wie oft besteht mein Beten daraus, dass ich Gott erzähle, wie es mir geht, was ich mir von ihm wünsche, für mich, für andere. Und dann rede ich und wenn ich fertig bin, sage ich Amen. So ist es bei Jona nicht. Sondern Jona hört Gottes Stimme. Er hört Gottes Anliegen. Er bleibt bei seinem Beten, nicht bei sich und seinen Bedürfnissen stehen. Schon über diesen Punkt könnte man eine ganze Predigt halten. Aber vielleicht können wir daran denken, wenn wir unsere nächste stille Zeit machen. Lasst uns doch hören, was er uns sagen will. Lasst uns hören, was ihm am Herzen liegt, wonach er sich sehnt, was er tun möchte. Es geht nicht um erster Linie um uns, sondern um ihn und sein Reich. Jesus sagt, sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere hinzugegeben werden. Das gilt. Und wir kreisen so oft um unser Leben. Jesus, was willst du? Was sollen wir tun? Wie siehst du uns und deine Welt? Lasst uns ihn hören. Zweitens, Gott hat die ganze Welt im Blick. Das ist etwas, was man beim einfachen Lesen auch überlesen könnte. Ninive ist eine große Stadt in Assyrien. Das heißt, sie ist nicht in Israel. Erstaunlicherweise ist Gott diese Stadt nicht egal. Er sieht ihre Bosheit und es macht ihm etwas aus. Und so will er Jona, einen Propheten aus Israel, nach Ninive schicken. Assyrien ist einer der schlimmsten Feinde Israels. Assyrien führte brutale Kriege und sie gingen schlimm um mit denen, die ihnen unterlegen waren. Und ungefähr ein Jahrhundert später haben sie tatsächlich das Nordreich von Israel erobert und mehr oder weniger platt gemacht. Das Nordreich Israels ist nicht mehr wiederhergestellt worden wie das Südreich. Das Nordreich wurde von den Assyrern erobert und die Leute aus dem Nordreich nach Assyrien verschleppt. Das Südreich von den Babyloniern später. Sie hatten dann aber in Babylon ein einigermaßen gutes Leben. Sie durften auch ihren jüdischen Glauben weiterleben und wurden nicht assimiliert. Und sie konnten zurück, die vom Nordreich nicht. Das war Assyrien. Und das war Ninive. Und Gott liebt sie trotzdem. Gott liebt sie trotzdem und hat solch ein großes Interesse an ihnen, dass er einen Boten zu ihnen schickt, dass er zu ihnen sprechen möchte. Es bricht ihm das Herz, dass sie so sind, wie sie sind. Gott sind unsere Feinde nicht egal. Es bricht ihm das Herz, wenn sie auf einem falschen Weg sind. Und ich frage mich, gibt es Menschen, mit denen wir nicht klarkommen, die wir am liebsten auf den Mond schießen würden? Gott hat Interesse an ihnen. Er liebt sie genauso wie uns. Bin ich offen dafür, sind wir offen dafür, dass er über sie mit mir spricht? Das braucht ein weiches Herz. Vielleicht sind wir so weit, dass wir ihnen nichts Schlechtes wünschen. Aber ihnen von Herzen etwas Gutes zu wünschen, das braucht ein weiches Herz. Gott hat die ganze Welt im Blick. Drittens, Gott braucht einen Boten, um diese Stadt zu erreichen. Sie kennen ja Gott nicht. Sie wissen nicht, dass es böse ist, was sie tun. Das ist für sie vielleicht ganz normal. Ohne Gott haben wir auch ein Gewissen, aber dieses Gewissen ist von unserer Erziehung geprägt und die Erziehung, die ist mal so und mal so. Und die ist nicht unbedingt von den Geboten Gottes geprägt. Je nachdem, wo wir herkommen. Und die Menschen in Ninive kennen Gott nicht, das heißt, sie können Gott nicht hören. Es passiert zwar ganz ab und zu, dass Gott zu Menschen, die ihn gar nicht kennen, redet und sie wissen gar nicht, wer hat denn da zu uns geredet. Das hört man immer mal wieder. Man hört es auch immer mal wieder, dass Muslime einen Traum haben von einem Mann, der so weiß gekleidet ist und das ist dann Jesus. Und ich wünsche mir immer, dass ich mal so jemanden treffe, dem ich dann erklären kann, dass das Jesus war. Aber ich weiß es von vielen meiner Freunde, dass sie das schon tun konnten, dass sie schon Muslimen begegnet sind, die eben von Jesus keine hohe Meinung haben. Also gut, Jesus ist ein Prophet, das schon, auch ein guter Prophet, aber eben die ihm begegnen als dem auferstandenen Herrn. Aber das ist eher doch selten. Normalerweise braucht Gott Boten, um zu den Menschen zu sprechen, die ihn nicht kennen. Und heute ist das genauso. Es gibt so viele Menschen, die haben keine Ahnung von Gott. Und es wird immer schlimmer. Auch in unserem Land. Wir merken das vielleicht, wenn wir mit denen ins Gespräch kommen, die im selben Sportverein sind wie wir oder im selben, keine Ahnung was, Verein. Oder unsere Nachbarn, wer auch immer. Es braucht Boten, damit Gott sich Menschen bekannt machen kann. Und in der Regel kommen die Menschen nicht zu uns, sondern wir müssen zu ihnen gehen. Das gilt nicht nur für Jona, sondern auch für uns. Viertens, Gott erwählt sich Jona als seinen Boten, der aber flieht. Jona sollte solch ein Bote sein, um Gottes Anliegen weiterzugeben, aber er verweigert sich Gottes Anliegen und Gottes Befehl. Wir wissen nicht genau, warum es so ist, das lesen wir nicht. Interessiert ihn vielleicht sein eigenes Wohlergehen mehr als das der anderen? Kann er diese Liebe Gottes zu Feinden Israels nicht teilen? Denkt er vielleicht, dass er überfordert ist von diesem Auftrag? Will er einfach nur seine Ruhe haben und fühlt sich gestört? Oder kann er sich nicht vorstellen, dass Gott so etwas Großes mit ihm vorhaben könnte? Mein erster Eindruck bei dieser Geschichte war immer, Jona flieht, weil er Angst hat vor Ninive, weil er Angst hat, ihnen Umkehr und Gericht zu predigen. Er könnte ja umgebracht werden, denn sie sind ja wegen ihrer Grausamkeit bekannt. Und diese Botschaft ist nicht angenehm für sie. Wäre eine Variante. Vielleicht hat er auch ein Problem, dass Gott ihn in eine heidnische Stadt schicken will und dass er im Namen Gottes zu seinen Feinden sprechen soll. Gott ist doch nur für Israel da und nicht wie die anderen und schon gar nicht für Israels Feinde. Und dieser Auftrag geht ihm gewaltig gegen den Strich. Aber es kann auch sein, dass er einfach seine Ruhe haben will, dass er nicht interessiert ist, wie es den anderen geht. Hauptsache, ihm geht's gut und er lässt sich doch nicht ein auf so etwas Gefährliches. Und überhaupt, Gott könnte doch jemand anders nehmen. Warum ausgerechnet er? Und das ist ihm zu umständlich. Und ja, vielleicht hat er sich ja getäuscht und verhört. Wie auch immer, Jona will das Wort Gottes nicht weiter sagen. Er flieht vor dem Auftrag, den Gott für ihn hat. Interessant ist, dass er fliehen will vor dem Angesicht Gottes. So heißt es hier. Er will vor dem Angesicht Gottes fliehen, vor der Gegenwart Gottes. Und er denkt möglichst weit weg. Ich finde es noch erstaunlich. Irgendwie denkt er, Gottes Gegenwart ist nicht da auf dem Schiff, wenn er dann flieht. Es ist auch nicht da in Tarsis. Ist doch komisch. Ninive vermutet er, dass die Gegenwart Gottes da ist. Sonst könnte er ja da hingehen. Aber das will er nicht. Er will im Moment, ist ihm Gott zu dicht, zu heftig. Er will das nicht. Tatsächlich kann unser Leben auch anstrengend werden, wenn wir sehr nah in Gottes Gegenwart sind. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne so Zeiten, wo ich ihm ganz nah bin. Manche Zeiten, da bin ich ihm etwas ferner. Und diese ganz nahen Zeiten sind auf der einen Seite super spannend, weil ich so viel mit Gott erlebe. Und auf der anderen Seite sind die auch in einer Weise anstrengend, weil es ist herausfordernd, ihn zu hören und dann auch das zu tun, was er sagen möchte. Es gibt so ganz intensive Zeiten. Und Jona ist das zu viel. Nee, weg, das ist mir jetzt zu viel. Er merkt dann später, dass Gott überall ist, dass er nicht fliehen kann vor dem Angesicht Gottes, dass er nicht fliehen kann vor der Gegenwart Gottes. Sie ist überall. Er kann nicht fliehen. Und ich denke da an Psalm 139. Und dieser Psalm 139, da ist eben auch, wenn ich dahin gehe, dann bist du da. Wenn ich dahin gehe, bist du da. Und wäre ich im tiefsten Meer, dann bist du auch da. Und das ist für uns, für viele von uns so ein tröstlicher Psalm. Gott ist überall da. Aber eigentlich hätte dieser Psalm auch von Jona sein können. Denn dieser Psalmbeter, der will das gar nicht, dass Gott ihm überall hinterher ist. Das ist ihm zu viel. Und sag mal, dann fliehe ich dahin, dann kommst du mir hinterher, dann bin ich da, dann bin ich im äußersten Meer und dann kommst du da hinterher. Und er will Gott loswerden, aber er wird ihn nicht los. Und Jona auch nicht. Er wird Gott nicht los. Und so geht er nach Jaffa, ans Meer, heuert ein Schiff an, das nach Tarsis fährt. Und es ist wirklich weit weg. Jetzt gucken wir mal, wo Tarsis ist. Also es ist ein bisschen, Jaffa ist hier, ne? Klar, in Israel. Ninive ist da oben, oben rechts, also östlich, nordöstlich. Tarsis ist aller Voraussicht nach ganz links in Spanien, noch jenseits von Gibraltar vom Mittelmeer angeschaut. Und Tarsis ist wie so ein Urlaubsparadies. Mallorca. Aber für damalige Verhältnisse echt weit weg. Eine wunderschöne Stadt, heißt es, wo viele Leute, wahrscheinlich reiche Leute, Urlaub machten. Es war so ein ganz mini kleines Bild und wenn man es auseinanderzog, wurde es leider nicht, nicht schärfer. Aber ich denke, ihr seht die Linie, die eine wäre die gewesen, nach Ninive, eine kurze Linie übers Land und dann wollte er mit dem Schiff nach Tarsis. Und hier ist so eine kleine Linie da so links von Alexandria oder von Kairo. Ich denke, da haben sie dann den Schiffbruch darstellen wollen, diejenigen, die sich das ausgedacht haben. Ja, fünftens, Jona kann vor dem Angesicht Gottes nicht fliehen, und auch nicht vor den Folgen seiner Sünde. Und Sünde hat tatsächlich Auswirkungen. Jona geht es auf seiner Flucht vor Gott nicht gut. Ja, erstmal wird der Tod müde. Okay, das kann man unterschiedlich auslegen. Es gibt Ausleger, die sagen, boah, der fiel jetzt richtig in der Depression. Ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen weit hergeholt. Kann auch sein, der war jetzt einfach K.O. von dem ganzen inneren Stress und hat sich hingelegt und hat geschlafen. Aber um ihn wurde es sehr unruhig, denn das Meer begann zu toben. Er schläft, die übrigen Seeleute oder die Seeleute beten zu ihren verschiedenen Göttern und plötzlich erinnern sich an den Gast, also es nützt nichts, dass sie beten zu ihren verschiedenen Göttern und sie erinnern sich an ihren Gast und bitten ihn doch ebenfalls zu seinem Gott zu beten. Und schnell wird ihnen klar, dass der Sturm was mit diesem Gast zu tun haben könnte, denn sie wissen zutiefst, dass Sünde Auswirkungen hat. Und dann fragen sie sich ja, wer von uns hat denn gesündigt? Und ja, Sünde hat Auswirkungen. Im Alten Testament war das ganz klar. Diejenigen, die gesündigt hatten, hatten die Folgen der Sünden zu tragen. Und eventuell auch die um sie herum. Im Neuen Testament ist das ein bisschen anders. Ihr erinnert euch vielleicht an den Kranken. Ich glaube, er war blind. Und die Jünger fragen Jesus, wer hat denn da gesündigt? Hat er gesündigt oder hat seine Familie gesündigt, dass der so krank ist? Und dann sagt Jesus, nein, das hat nichts mit Sünde zu tun. Es geht einfach um die Herrlichkeit Gottes. Also weder er noch seine Eltern haben gesündigt. Jedenfalls nicht mehr als wir oder als ihr. Und er bringt die Krankheit nicht mit Sünde in Verbindung. Und trotzdem hat Sünde Auswirkungen. Sünde hat Folgen und das gilt auch heute. Und es gilt auch global. Wir leben in einer Welt, die unter ihrer Sünde zu leiden hat. Alle miteinander. Wir fragen ja so oft, ich auch, bei Naturkatastrophen, wie konnte das Gott wieder zulassen? Oder bei irgendwelchen Unglücken? Und ich habe gedacht, eigentlich ist das die falsche Frage. Die Frage wäre, Herr, wo haben wir gesündigt? Und zwar wir alle miteinander. Nicht die armen Menschen in Mosambik, die jetzt wieder einen Sturm erlebt haben. Dass es die trifft, hat mit ihrer persönlichen Sünde nicht unbedingt etwas zu tun. Aber global werden wir alle schuldig. Und wir könnten erschrecken über unsere Sünde und die Folgen der Sünde und dass da Menschen drunter leiden müssen. Vielleicht wäre das mal eine neue Fragestellung. Als Jona dann aufgewacht ist und ihnen erzählt, welchem Gott er dient und dass er vor ihm weggelaufen ist, erschrecken sie und sind entsetzt. Und Jona weiß sofort, dass dieser Sturm mit seinem Ungehorsam zu tun hat und ist bereit, für seine Sünde zu sterben. Da beginnt ein Umkehrprozess in Jona. Denn auf offenem Meer aus dem Schiff rausgeschmissen zu werden, das heißt auch für einen guten Schwimmer, wenn es mitten im Mittelmeer ist, das schafft, glaube ich, keiner dann bis ans Land ein paar hundert Kilometer zu schwimmen. Oder ich weiß nicht, wie breit es ist. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, wenn dann die Wellen so riesig sind, meinetwegen 20, 30 Meter hohe Wellen und da wird einer reingeschmissen. Ich weiß es nicht, ob man das überleben kann. Er ist bereit, für seine Sünde zu sterben. Aber die Seeleute trauen sich nicht. Sie versuchen es erstmal anders. Sie wollen noch mehr. Sie rudern noch mehr. Aber sie schaffen es nicht. Es wird nicht besser. Und sie kommen auch nicht vom Fleck. Sie kommen dem Land nicht näher. Und dann rufen sie Gott an. Und sie bitten ihn im Vorhinein um Vergebung, dass sie doch dann Jona ins Meer werfen. Und als sie es getan haben, wird das Meer ruhig und still. Und sie bekommen eine tiefe Ehrfurcht vor Gott. Und sie wissen, dieser Gott ist Gott. Sie opfern ihm und sie schwören, ihm zu dienen. Und dann noch ein letzter Punkt, der mir dann gekommen ist, als ich die ganze Geschichte nochmal an mir habe vorbeiziehen lassen. Trotz der Sünde eines Boten kann Gott ihn gebrauchen, um anderen zu begegnen und sie zum Glauben zu führen. Allerdings erst aufgrund der Umkehr von Jona. Schon die erste Erzählung des Jona, an wen er glaubt, beeindruckt die Seeleute. Ich glaube an den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und als sie dann Jona ins Meer geworfen hatten und das Meer sofort schweigt, erschraken sie zutiefst und beschließen, Gott zu folgen. Das heißt, Gott kann alles gebrauchen, sogar unseren Ungehorsam, wenn wir bereit sind, umzukehren. Dass Jona erzählt, welchem Gott er dient und dass er vor ihm geflohen ist, ist ja nicht selbstverständlich. Er hätte ja schweigen können. Er hätte doch sagen können, ach, weiß ich nicht, ich will einfach Urlaub machen in Tarsis. Ist halt so ein Sturm. Aber er sagt, ich glaube an den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, und ich fliehe vor ihm. Das ist eine Beichte. Das ist eine erste Umkehr. Und dann ist er noch bereit, für seine Sünde zu sterben. Das ist dann die zweite Umkehr. Ich bin bereit, mein Leben für meine Sünde zu lassen. Er ist bereit, die Folgen seiner Sünde zu tragen und damit die anderen zu befreien. Er weiß offensichtlich zutiefst, dass das nützen wird. Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Ich denke, das ist eine Menge. Frage, wo stehen wir? Beten wir so, dass wir Gott nur mit unseren Anliegen vollreden, oder hören wir, was er uns sagen möchte? War eine erste Frage. Eine habe ich auf dieser Liste, glaube ich, noch vergessen. Gott liebt auch unsere Feinde. Vielleicht haben wir nicht direkte Feinde, die uns etwas Böses wollen, aber vielleicht haben wir Menschen, mit denen wir nicht gut klarkommen. Die liebt er genauso. Kann ich das zulassen in meinem Herzen? Habe ich ein weiches Herz, dass ich ihnen Gutes wünschen kann? Ist uns bewusst, dass Gott auch uns als seine Boten brauchen möchte? Hat er schon mal zu uns gesprochen und wir sind ihm ausgewichen, geflohen in unser Tarsis, weit weg von ihm, erstmal ausspannen und Urlaub machen? Wo leiden wir unter den Folgen unserer Sünde? Ich glaube, das ist so eine ganz schmale Gratwanderung. Ich würde, bitte, bitte merkt euch das, niemand, der krank ist, ist deshalb krank, weil er gesündigt hat. Ich meine, klar, wenn wir jetzt unser Leben immer durch unseren Lebensstil ruinieren, hat unsere Krankheit auch damit etwas zu tun. Aber wenn jemand Krebs kriegt und sein Nachbar nicht, heißt es nicht, dass derjenige, der Krebs hat, mehr gesündigt hat als der andere. Bitte, bitte hört das. Das meine ich nicht. Aber trotzdem hat Sünde Folgen. Und die globalen Folgen merken wir gerade sehr bei allen Diskussionen, die im Moment so geführt werden. Ich las heute, dass wir Zwiebeln importieren aus China. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Manchmal gibt es ja auch so Fake News im Internet. Und dass unsere Zwiebeln nach Afrika gehen. Ey, was ist denn das für ein Schwachsinn? Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, solche Sachen passieren. Was ist das für eine Luftverpestung? Warum können wir nicht auch Gemüse und Obst essen, was wir hier haben und was aus der Nähe kommt? Und den Afrikanern ihr Obst lasten, dass sie damit Geld verdienen können und sich ernähren können. Es ist schwierig, das durchzublicken, aber das ist Da ist so vieles nicht in Ordnung. Wo leiden wir an den Folgen unserer Sünde? Wo müssen wir umkehren und seinem Auftrag nachkommen? Lass das mal ein bisschen stehen und lass uns einfach ein bisschen drüber nachdenken und beten über diese Fragen. Und danach möchte ich noch beten mit uns. Aber lass uns erstmal drüber nachdenken. Lass uns doch aufstehen und beten. Jesus, wenn ich mir diesen Text als Spiegel vorhalten lasse von dir, dann entdecke ich viel, wo ich umkehren muss. Und ich bitte dich, dass du mir, dass du uns vergibst und auch, ja, dass wir merken, wo wir etwas ändern müssen. Vater, ich bitte dich um Vergebung, wo wir dir die Ohren voll beten und nicht auf dich hören, wo wir unsere Anliegen als so wichtig erachten, dass wir deine vergessen und wo wir unser Herzen gar nicht offen haben, deine Anliegen zu hören. Herr, vergib. Ich bitte dich, Herr, um Vergebung, wo unsere Herzen hart sind gegenüber manchen Menschen, die du genauso liebst wie uns, obwohl sie vielleicht uns geschadet haben und du liebst sie genauso. Herr, gib uns eine Herzerweichung. Mach unsere Herzen weich, dass wir formbar sind für dich. Dass du uns gebrauchen kannst. Herr, und wenn du uns als Boten brauchst, dann lass es uns merken und gib uns die Aufmerksamkeit. Und wo wir einmal geflohen sind vor deinem Auftrag, bitte ich dich auch um Vergebung. Wo es uns zu anstrengend war, wo wir die Bequemlichkeit vorgezogen haben, wo es uns mehr um uns ging als um dich und dein Reich und deine Menschen. Herr, und wo wir die Folgen unserer Sünde so gerne dir in die Schuhe schieben, dass du das gemacht hättest und nicht hinschauen. Herr, vergib. Und lass uns erkennen, wo wir etwas ändern können, wo wir hineingehen können und sollen. Herr, wir können nicht die Welt retten, das kannst nur du. Aber wir können unseren kleinen Teil tun. Hilf uns dazu. Und lass uns jeweils unseren Teil erkennen. Unseren Teil als Einzelne und unseren Teil als Gemeinde. Wo willst du uns brauchen? Wo willst du uns zu Boten machen? Wo willst du uns nach Ninive schicken? Und was ist Ninive für uns? Herr, sprich zu uns.